Aber ich fand es echt interessant. Und deswegen gibt es heute vielleicht eine etwas seltsame Predigt. Ich möchte uns durch das Matthäusevangelium führen und also nicht gerade jede Bibelstelle, da wird die Predigt einfach viel zu lang dauern, aber ganz, ganz viele Bibelstellen mit euch anschauen, wo Matthäus dieses Wort reich verwendet. Und das sind wirklich viele Bibelstellen. So, behalte es mal im Kopf, was deine Botschaft wäre oder wie du diese Botschaft charakterisieren würdest. Das erste Mal, wo wir im Matthäusevangelium von Reich lesen, ist in Matthäus Kapitel 3, die Verse 1 und 2. Und wenn du deine Bibel dabei hast, schlag gerne auf. Du kannst immer von vorne nach hinten, du brauchst nur ein paar Blätter weitermachen oder in deinem Handy eben entsprechend scrollen. Da ist nicht Jesus derjenige, der was tut, sondern da geht es um Johannes den Täufer. In jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf und ließ in der Wüste Judäas den Ruf erschallen: Ändert euren Sinn, denn das Königreich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Also die Botschaft von Johannes war: Ändert euren Sinn, tut Buße. Aber ich habe eine Bibelübersetzung gesucht, die das auch entsprechend ausdrückt und bin bei Albrecht gelandet, vielleicht etwas ungewöhnlich. Und hinter den meisten Übersetzungsangaben werdet ihr heute einen Stern finden. Das heißt, dass ich die Übersetzung ein bisschen verändert habe, weil das Wort, was da steht, und das war interessant, habe ich jetzt auch erst im Rahmen der Vorbereitung zu dieser Predigt wirklich wahrgenommen. Deutsch ist offensichtlich eine der wenigen Sprachen, die dieses Wort nicht als Königreich übersetzt, sondern nur mit Reich. Ich weiß nicht, ob das irgend historische Gründe hat oder so, dass wir es irgendwie mit dem Reich haben oder so. Aber das Wort, was da steht, ist Basileia. Und da geht es um den König, Basileus. So, es geht um das Königreich. Jetzt haben wir schon lange keinen König mehr, aber ihr wisst ja, ich bin ja ein verkappter Royalist. Wir haben ja Verwandtschaft in England und ich lebe also sehr viel mehr mit dem Königshaus, als sie das tun. Aber ja, für mich ist dieser König nichts Verwerfliches an sich. Republikaner, also jetzt nicht politisch Republikaner, aber Leute, die eben demokratisch der Republik anhängen, für die ist ein König ja nicht was Schreckliches. Aber wenn der König seine Herrschaft gut ausübt, und das tut, was Gott eigentlich von einem König möchte, dann ist ein König was Gutes. Und das Wort, was hier steht, das Königreich der Himmel, das ist tatsächlich genau so, wie es da steht. Basileia ton uranon. Also das Königreich der Himmel auch noch im Mehrzahl. Vollkommen seltsame Wortwahl, die Matthäus hier verwendet. Aber ich habe das jetzt einfach so auch durchgezogen und dementsprechend überall auch die Sachen geändert. So, das war die Botschaft von Johannes, der gesagt hat: Ändert euch, denkt um, kehrt um von euren falschen Wegen. Und warum? Denn das Königreich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und ich habe mich gefragt, was meint dieser Johannes damit? Was hat er im Kopf, wenn er sagt, das Königreich der Himmel ist nahe herbeigekommen? Und das Erste, was mir eingefallen ist, naja, vermutlich hat er Jesus gemeint. Wer kommt denn nach ihm? Also das Königreich ist nahe, da wird er wohl Jesus gemeint haben. Und dann kommt Jesus. Wir lesen von Jesus, dass er versucht wird vom Teufel in der Wüste, Matthäus 4. Und anschließend heißt es, da ging er nach Galiläa, nicht mehr zurück nach Nazareth, sondern an den See Genezareth nach Kapernaum. Und dort, noch bevor er Jünger hatte, begann er zu predigen. Und jetzt sind wir in Kapitel 4, Vers 17. Und da lesen wir, was Jesus gepredigt hat. Von da an begann Jesus öffentlich zu lehren. Seine Botschaft lautete: Ändert euren Sinn, denn das Königreich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Wie krass ist sowas? Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber Jesus hat genau dasselbe gepredigt, was Johannes auch gepredigt hat. Jedenfalls am Anfang. Und er hat gesagt, ändert euch, denn das Königreich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Dann gehen wir noch 6 Verse weiter, Kapitel 4, Vers 23. Jesus reiste durch ganz Galiläa und sprach in den Synagogen. Überall verkündigte er die Botschaft vom Königreich Gottes und heilte die Menschen von ihren Krankheiten und Gebrechen. So, jetzt kommt zu diesem Königreich, von dem Jesus redet, noch dazu, dass Jesus die Menschen heilt. Aber die Botschaft, da ging es immer ums Königreich Gottes. Das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Jetzt habe ich mir so überlegt, meint Jesus dann tatsächlich seinen Dienst, das, was er tut? Ist das das, was Johannes gemeint hat? Wenn Jesus und Johannes dasselbe predigen, was ist dieses Königreich Gottes? Ich versuche euch heute ein bisschen in der Spannung zu halten. Ganz am Ende von der Predigt bekommt ihr sogar ausnahmsweise eine Antwort. Meine Kleingruppe, die finden das, ich weiß nicht, ob ihr es findet, aber die stresse ich immer ganz gewaltig damit, dass ich keine Antworten gebe und alles offen lasse. So, aber heute bekommt ihr ausnahmsweise gar eine Antwort. Lasst uns ein paar Verse weitergehen. Matthäus 5, Vers 3. Und das ist jetzt nach der Übersetzung von Wolfgang Hutter. Weil ich keine Übersetzung gefunden habe, die das so ausdrückt, wie ich das aus dem Griechischen gesehen habe. Glückselig sind, die im Geist bettelarm sind, denn ihnen gehört das Königreich der Himmel. Ich habe das bettelarm extra eingefügt. Ich weiß nicht, ob du eine Bibelübersetzung hast, die das womöglich so sagt, aber das ist offensichtlich das, was, so habe ich es jedenfalls im Lexikon nachgelesen, um was es da geht. Das ist jemand, der so arm ist, dass er an der Straße sitzt und bettelt. Und ich möchte heute noch nicht mal darüber predigen, was es heißt, die im Geist bettelarm sind. Aber es hat vermutlich schon was damit zu tun, dass es die Leute sind, die Gott nichts anbieten können. Die wissen, dass sie auf die Gnade Gottes angewiesen sind. Und die eben im Gegensatz zu den Pharisäern eben nicht der Meinung sind, dass sie alles checken und alles wissen und alles können. So, und jetzt sagt Jesus hier was ganz Interessantes. Er redet ja immer von diesem Königreich der Himmel. Und er sagt, es gibt eine Menschengruppe, denen gehört dieses Königreich. Und es sind die, die geistlich bettelarm sind. Weiß nicht, ob du da dazugehören möchtest. Das kann man jetzt natürlich immer verschieden interpretieren, aber ich glaube, es ist schon ein bisschen eine Herausforderung. Es gibt noch eine zweite Gruppe, die kommt ein paar Verse später, die spricht er auch nochmal an, denen gehört auch das Königreich Gottes. Das sind die, die verfolgt werden, weil sie an das Evangelium glauben. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch immer noch die gleichen sind, die das auch noch möchten. Also, Jesus sagt, da gibt es Menschen, denen gehört das Reich Gottes. Geht es womöglich ums ewige Leben? Geht es womöglich darum, dass Jesus sagt, diejenigen, die geistlich arm sind vor Gott, die Gott nichts anbeten, keine guten Werke anbeten, die bekommen ewiges Leben? Dafür würde eine zweite Bibelstelle sprechen, die jetzt ein paar Verse später kommt. Matthäus 5, 20. Darum sage ich euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Königreich der Himmel kommen. Also wenn die geistliche Elite, sage ich jetzt mal, die Oberen, die alles am besten konnten und die ganz frommen waren zur damaligen Zeit. Das waren die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Und Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht viel besser ist als denen ihre Gerechtigkeit, dann werdet ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Also geht es vermutlich beim Reich Gottes, beim Himmelreich, beim Königreich der Himmel, doch um die Rettung, um den Himmel, um das ewige Leben. Aber wir finden auch andere Bibelstellen, zum Beispiel in Kapitel 6, Vers 33. Da lesen wir, euch soll es zuerst um Gottes Königreich und um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles Übrige dazugegeben. Dann wird er euch alles Übrige dazugeben. So, das weiß ich nicht, ob ich jetzt sagen kann, okay, also mir soll es als allererstes ums ewige Leben gehen. Das passt jetzt für mich irgendwie nicht so wirklich zu dieser Stelle. Wenn Jesus sagt, euch soll es zuerst um Gottes Königreich gehen, also ich kann euch nur sagen, welche persönliche Beziehung ich zu diesem Vers habe. Manche von euch wissen das ja schon. Das ist der Vers, warum ich heute hier bin. Als ich damals in so einer beruflichen Neuorientierungsphase war, 1999, da hat Gott mir und meiner Frau unabhängig voneinander diesen Vers gegeben. Und da ging es darum, dass ich das Angebot hatte, quasi hier in Laupheim als Pastor anzufangen und aus meinem erlernten Beruf auszusteigen. Und es war für uns vollkommen klar, dass dieser Vers für uns heißt, das Wichtige ist jetzt nicht, dass du deine Karriere vorantreibst, sondern das Wichtige ist, dass du, wie wir so schön sagen, Reich Gottes baust. Dass du Gemeinde baust. Dass du dich investierst in das, was Gott wichtig ist. So, jetzt ist Königreich Gottes plötzlich nicht mehr irgendwie in der Ewigkeit, ganz weit weg, ewiges Leben, irgendwann vielleicht mal, sondern jetzt ist Königreich Gottes plötzlich hier. Hier und heute. Das Königreich der Himmel ist womöglich hier drin. Womöglich gehörst du dazu. Geht es also doch um Gottes Einfluss, um Gottes Herrschaft hier in dieser Welt, in unserem Leben? Und dann kommen wir zu Matthäus Kapitel 10. Ich hätte es jetzt vielleicht noch thematisch irgendwie ordnen können, aber ich wollte einfach chronologisch durch den Matthäus durchgehen. Und vielleicht liest du einfach mal das ganze Matthäusevangelium am Stück. Da brauchst du, keine Ahnung, 3 bis 4 Stunden, würde ich jetzt mal schätzen. Und dann wirst du selber mitkriegen, was mit dem Reich Gottes da alles drinsteht. Matthäus 10, Vers 5 bis 8. Jetzt sendet Jesus seine Jünger aus und gibt ihnen einen Auftrag. Diese 12, die werden vorher namentlich genannt, sandte Jesus aus und gebot ihnen, und dann weiter in Vers 7, geht und verkündet, das Königreich der Himmel ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Also jetzt ist Jesus schon eine Weile im Dienst. Er hat gepredigt, er hat geheilt, die Leute kennen ihn. Er hat 12 Jünger. Sie ziehen durch die Lande und jetzt sagt Jesus so, jetzt seid ihr dran, jetzt schicke ich euch aus. Und welche Botschaft gibt er ihnen? Er gibt ihnen dieselbe Botschaft, die Jesus am Anfang auch hatte. Das Königreich der Himmel ist nahe. Was ist dieses Königreich jetzt? Ist das Königreich der Himmel noch nicht da, weil Jesus sein Werk noch nicht vollendet hat? Die Jünger bekommen dieselbe Botschaft, die Jesus auch hatte. Sie bekommen im Übrigen auch den Auftrag, das zu tun, was Jesus auch getan hat. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, na gut, da waren die 12 Jünger gemeint. Das gilt ja nicht für uns, oder? Lass mal den Heiligen Geist zu dir sprechen, was der meint. Vielleicht heilt Kranke. Okay, also mit Kranken beten, das kriege ich noch hin. Wer von euch hat schon mal mit einem Toten gebetet? Und ich meine es nicht geistlich tot, sondern körperlich tot. Wer von euch hat schon mal versucht, einen Toten aufzuerwecken? Das ist kein so schönes Erlebnis. Wenn du einem Kranken betest, ja, wenn er nicht gesund wird, dann beten wir halt nochmal und dann probieren wir es später nochmal. Wenn du mit einem Toten betest, dass der aufersteht, dann hast du spätestens bis zur Beerdigung oder und dann ist auch Ende. Und auch die emotionale Spannung, die da drin ist, die ist schon gewaltig. Ja. Aussätzige, gut, haben wir vielleicht nicht mehr so viele. Dämonen austreiben, das lassen wir vielleicht doch lieber die Fachleute machen. Wer weiß, was da passiert, womöglich springen die Dämonen noch über oder sowas. Es gibt nur eine Begebenheit in der Bibel, an die ich mich erinnere, wo, also im Dienst Jesus 1 und im Dienst von Paulus nochmal ein, wo Leute beschrieben werden, die beim Versuch, Dämonen auszutreiben, sag ich mal, schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und da muss man dazu sagen, das waren Leute, die hatten es auch verdient. Aber das ist heute nicht mein Thema. Ich möchte euch einfach Mut machen. Vielleicht bist du ja angesprochen, dass Gott zu dir gesagt hat, hey, ich möchte, dass du Schritte vorwärts gehst. Lass uns noch ein Stück weitergehen. Wir wollen herauskriegen, um was es bei diesem Reich Gottes geht. Matthäus 12, 22 bis 28. Ich lese in Ausschnitten. Damals, und jetzt kommen wir nochmal zu dem Besessenen, damals brachte man zu ihm einen Besessenen, der blind und stumm war. Jesus heilte ihn, sodass der Stumme wieder reden und sehen konnte. Da gerieten die Leute außer sich und sagten, ist er etwa der Sohn Davids? Sohn Davids, für all diejenigen, die das vielleicht nicht so wissen oder nicht biblisch so bewandert sind, Sohn Davids war eine Bezeichnung für den König, der kommen sollte, der das Königreich quasi wiederherstellen wollte. Und das hängt natürlich ganz stark mit diesem Königreich zusammen. Wenn Jesus immer vom Königreich gesprochen hat, ja, ist er vielleicht der Sohn Davids? Ist er der verheißene König, der Messias? Als die Pharisäer das hörten, sagten sie, nur mit Hilfe von Beelzebul, dem Anführer der Dämonen, kann er die Dämonen austreiben. Also Jesus ist nicht der verheißene König, sondern er ist der Chef von der dunklen Seite der Macht. Ja, das weiß man inzwischen nicht mehr, was das ist. Auch gut. Doch Jesus wusste, was sie dachten und sagte zu ihnen, jedes Königreich, das in sich gespalten ist, geht zugrunde. Und Vers 28, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, dann ist das Königreich Gottes schon zu euch gekommen. Also Jesus, was jetzt? Kommt es oder ist es schon da? Hat Jesus durch den Geist Gottes Dämonen ausgetrieben? Ja, oder? Steht doch da. Dann ist das Reich Gottes, das Königreich Gottes, also schon zu ihnen damals gekommen. Es ist also schon da. Kapitel 13, Vers 24. Und Jesus erzählte ihnen noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Königreich der Himmel ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Ich erzähle euch jetzt nicht das Gleichnis, weil ansonsten müsste ich ungefähr 10 Gleichnisse erzählen und dann würdet ihr sagen, heute hat Wolfgang das echt übertrieben, die Predigt war zu lang. Also Jesus erzählt nicht bloß ein Gleichnis über das Königreich der Himmel. Wo es immer losgeht, mit dem Königreich der Himmel ist es wie mit, je nach Übersetzung. Oder das Königreich der Himmel oder das Himmelreich gleicht irgendwas. Da gibt es das Unkraut unter dem Weizen, das ist das, was wir gerade haben. Da sät jemand gute Saat und der Feind sät Unkraut. Dann sagt Jesus, das Reich ist wie das Senfkorn. Ganz kleines Senfkorn, riesengroße Pflanze. Dann sagt er, das Königreich der Himmel ist wie ein Sauerteig. Das durchsäuert alles, durchdringt alles. Das Königreich der Himmel ist wie ein Schatz im Acker, wo jemand gefunden hat und dann hat er alles verkauft, was er hatte und hat diesen Acker gekauft, um diesen Schatz zu kriegen. Das Königreich der Himmel ist wie eine Perle. Auch da, einer verkauft alles, was er hat, um diese Perle zu kriegen. Das Reich Gottes ist wie ein Fischnetz, wo ganz viele Fische drin waren. Dann sagt er, das Königreich der Himmel ist so ähnlich wie die Arbeiter im Weinberg. Die fangen an zu arbeiten und am Schluss bekommen irgendwie alle denselben Lohn, obwohl sie verschieden gearbeitet haben. Dann sagt das Reich Gottes, es ist wie ein Hochzeitsfest. Die einen wollen kommen, die anderen wollen nicht kommen. Und am Ende werden Leute eingeladen, die eigentlich gar nicht dazugehören sollten. Und das Letzte ist das mit den 10 Jungfrauen. Das Reich Gottes ist wie 10 Jungfrauen, die gewartet haben, dass der Bräutigam kommt und 5 sind eingeschlafen. Bitte? Alle sind eingeschlafen. Aber 5 hatten Öl dabei und 5 nicht. Jetzt könnten wir über all diese Gleichnisse ganz, ganz viel sagen und vielleicht da noch ein bisschen rauskriegen. Wenn Jesus sagt, das Königreich ist wie, dass wir da noch was verstehen. Aber das, wie gesagt, das sparen wir uns jetzt um der Zeit, weil ich denke, wir verstehen so langsam, in welche Richtung das geht. Und das war offensichtlich die Botschaft Jesu. Jesus hat vom Königreich gesprochen. Er hat gesagt, das Königreich der Himmel ist nahe. Und dieses Königreich der Himmel ist wie? Und dann bringt er diese Gleichnisse. Das war die Botschaft Jesu. Und jetzt kommen die Jünger noch dran. Matthäus 16. Und jetzt habe ich was für alle diejenigen, die sich mit der katholischen Kirche schon mal näher auseinandergesetzt haben. Das sagte er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und da antwortet Jesus, ich aber sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und die Tore der Unterwelt werden nicht die Oberhand behalten. Ich werde dir die Schlüssel des Königreichs der Himmel geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Petrus, doch der erste Papst. Ich könnte jetzt auch dazu einiges sagen, aber das ist heute nicht der Punkt. Es geht halt nicht um Petrus. Aber was Jesus zu Petrus sagt, ist, ich werde dir die Schlüssel des Königreichs der Himmel geben. Und was du auf Erden binden wirst, was du zuschließt, das ist im Himmel zugeschlossen. Und was du auf Erden aufschließt, das ist im Himmel aufgeschlossen. Das ist eine krasse Verheißung für Petrus. Kann man sich natürlich überlegen, gilt es nur für Petrus? Hat es für die Apostel gegolten? Sind es besonders bevollmächtigte Leute? Aber darum geben wir es nicht so sehr. Mir geht es um dieses Königreich der Himmel. Wann hat Petrus denn diesen Schlüssel benutzt? Oder wann wird er ihn benutzen? Wird er irgendwann später mal vor der Himmelstür stehen und dir die Tür aufmachen oder so, wie man es so in Witzen oder in seltsamen Geschichten irgendwie immer hat? Ich glaube das nicht. Ich glaube, das war auf seine Lebenszeit bezogen. Jesus sagt, du hast die Schlüssel des Himmels. Die Schlüssel des Königreichs des Himmels, die gebe ich dir. Und Petrus hat die auf Erden benutzt. Das ist meine feste Überzeugung. So, was heißt das jetzt? Petrus hat die Schlüssel. Wenn du dann siehst, wie der Dienst von Petrus aussieht, dann bekommst du da auch eine kleine Vorstellung davon. Petrus war derjenige, der als erstes zu einem Heiden gepredigt hat. Da hat Petrus was aufgeschlossen. Später ist er durch die Tür nicht wirklich selber durchgegangen. Paulus sagt mal, und als Petrus dann kam, dann hat er geheuchelt und hat sich von den Heiden abgewendet und dann habe ich ihn vor allen zur Rede gestellt und habe den richtig rund gemacht. Also das sehen wir auch. Es geht nicht darum, dass Petrus, der, jetzt sage ich es mal so platt, der erste Papst war, der alles gewusst hat, alles gecheckt hat, der keine Fehler gemacht hat. Die Bibel ist so ehrlich über die Fehler von Petrus. Aber er hat offensichtlich eine Vollmacht bekommen, eine Autorität, um Dinge auf- oder zuzuschließen. Und zwar zu Lebzeiten. Petrus wird also nicht an der Himmelspforte stehen und dich reinlassen oder nicht. Diese Entscheidung, ob du in den Himmel darfst oder nicht, die trifft nicht Petrus. Wer trifft die? Und jetzt ist, sehr gut, vielen Dank, jetzt wollte ich gerade sagen, das ist ausnahmsweise mal nicht ja oder Jesus die richtige Antwort, sondern du selbst triffst diese Entscheidung. Du musst nicht warten und Gott wird schon und ja, nix gewiss, weiß man nicht. Sondern die Bibel sagt, wer an ihn glaubt, der hat ewiges Leben. Wir haben heute von Lazarus gehört. Wenn du an ihn glaubst, dann hast du ewiges Leben. Dann kommst du nicht ins Gericht, sondern bist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Das ist die gute Nachricht. So, und jetzt kommt, und jetzt muss ich ehrlich sein, wäre theoretisch Matthäus 19, Vers 14 gekommen, aber ich habe die Parallelstelle in Lukas genommen, weil der Lukas noch einen Vers dazu packt, der uns noch ein bisschen besser hilft zu verstehen. Ist ja nicht so, dass nur Matthäus geistgewirktes Wort Gottes ist, sondern Lukas natürlich genauso. Jetzt lesen wir Lukas 18, Vers 16 bis 17. Da geht es um die Kinder. Jesus aber rief die Kinder zu sich und sagte, lass die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn Menschen wie ihnen gehört das Königreich Gottes. So, die Kinder, die wir hier alle loshaben möchten und nach oben abschieben, damit sie uns nicht stören. Nein, wer schon länger in der Gemeinde ist, der weiß, dass wir nicht denken, dass Kinder die Gemeinde von morgen sind. Kinder sind die Gemeinde von heute. Und wir möchten die Kinder ernst nehmen in ihrem Glauben. Und deswegen bekommen sie eine Predigt, die nicht so langweilig ist wie die hier, sondern die sie verstehen können und die auf eine Art und Weise ihnen dargebracht wird, wo sie anknüpfen können. So, Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, das sage ich euch. Wer das Reich, eigentlich hätte ich ja Königreich schreiben müssen wieder, wer das Königreich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und jetzt glaube ich, wird das Bild so langsam rund. Also, ich kann das Königreich annehmen. Also wer das Königreich Gottes nicht annimmt, Klammer auf, wie ein Kind, kann man gleich noch was dazu sagen, der wird nicht hineinkommen. Also es sind ja offensichtlich zwei Dinge. Beim einen kommt das Königreich Gottes zu mir oder in mich und beim anderen komme ich ins Königreich Gottes. Und er sagt, wenn du es nicht annimmst wie ein Kind, das ist der Grund, weshalb Menschen wie den Kindern das Königreich Gottes gehört. Und da finde ich es so schön, was wir heute gehört haben von Betty, wie Kinder Reich Gottes leben. Unser Slogan, unser Motto in unserem Verband lautet, mehr Menschen, mehr wie Jesus. Ist es wie Jesus, wenn man seiner Mama jeden Tag sagt, dass sie die Beste, die Schönste, die Tollste ist? Ich würde schon sagen, oder? Da kann ich mir eine Scheibe davon abschneiden. Kann es ja auch zu jemand anderem als der Mutter sagen. Vielleicht denkst du da jetzt an irgendjemand Konkreten. Wir können schon nett sein zueinander, oder? Wir können einander lieben. Wir können füreinander da sein. Wir können füreinander unser Leben hergeben. Wir können den anderen über uns selbst stellen. Unterm Strich zähle nicht ich, sondern unterm Strich zählst du. Das ist die Haltung, die Jesus hatte. Und Jesus sagt, wenn du das Reich Gottes annimmst wie ein Kind, kindlich, im Vertrauen, nicht alles immer 100% hinterfragen. Also ihr kennt mich, also manche von euch kennen mich. Ihr wisst, dass ich gern meinen Verstand einsetze, den Gott mir gegeben hat und da ist auch nichts Böses dran. Aber wenn es um den Glauben geht, dann hilft mir mein Verstand nur bedingt weiter. Dann muss ich werden wie ein Kind. Und Jesus sagt, wenn du wirst wie ein Kind und wenn du das Reich Gottes annimmst wie ein Kind, dann wirst du hineinkommen. So, das heißt, es geht um das Annehmen und das Hineinkommen. Was nehmen wir denn an? Wenn du jetzt darüber nachdenkst, so dieses Hineinkommen, das bezieht sich ja offensichtlich auf das ewige Leben. Also da wird mir jetzt schwerfallen, was anderes darunter zu verstehen. Also wenn Jesus sagt, wenn du das Reich Gottes annimmst, dann kommst du hinein, dann kommst du in die Herrlichkeit bei Gott. So, was müssen wir denn machen, damit wir in die Herrlichkeit bei Gott kommen? Wir müssen gute Werke tun und wir müssen ganz viel beten und wir müssen jeden Sonntag in die Kirche gehen und wir müssen Geld geben und wir müssen lieb sein und ich weiß nicht, was man dir alles gesagt hat, was du machen musst. Wenn ihr das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, Was leisten eure Kinder denn, um eure Liebe zu verdienen? Um sich das Recht zu erarbeiten, bei euch im Haus wohnen zu dürfen? Also versteht ihr, es ist manchmal so einfach. Jesus sagt uns, die Sache legt sie ganz offen vor uns hin und wir machen daraus theologische Seltsamkeiten. Ein Kind wirst du durch Geburt. Und Jesus sagt, wer nicht von Neuem geboren wird, der wird nicht ins Reich Gottes kommen. Und du merkst, die ganze Bibel ist da vollkommen einheitlich. Und wenn wir das Reich Gottes annehmen, das heißt letztendlich, wenn wir die Herrschaft Jesu annehmen, wenn wir ihn zu unserem König machen, wenn er über uns herrschen darf und wenn wir das kindlich tun im Vertrauen und einfach sagen, ich bin ein bettelarmes Kind, dann wird uns das Tor zum Königreich der Himmel offenstehen. Und dann wird das Königreich in mich kommen und dann werde ich doch versuchen, auch nach den Maßstäben des Königreichs zu leben. Dann wird Gott mich doch verändern dürfen. Dann wird der König, der jetzt auf dem Thron meines Lebens sitzt, mir doch sagen dürfen, du Wolfgang, das finde ich nicht so gut. Oder ich hätte gern, dass du das anders machst. Oder ich hätte gern überhaupt, dass du das tust oder dass du das lässt. Das heißt doch, wenn ich das Königreich der Himmel angenommen habe, dann versuche ich so zu leben, wie er das möchte. Ja. 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 Also darauf läuft es ja im Prinzip hinaus, aber also das, was wirklich dasteht, in dem Fall ist auch die Fußnote von der Elberfelder nicht so genau wie der Urtext. Was wörtlich dasteht, ist das Königreich der Himmel oder das Königreich Gottes. Also Matthäus benutzt ganz viel Königreich der Himmel. Bei den anderen Evangelien, da haben wir ganz, ganz oft das Königreich Gottes. Aber jetzt sind wir ja eben an dem Punkt, ich bin jetzt ja auch fast am Ende. So, jetzt kommt die versprochene Antwort und das läuft eigentlich genau auf das raus, was der Helmut auch gesagt hat. Am Ende geht es darum, dass wir die Herrschaft Gottes in unserem Leben annehmen und dass wir am Ende auch in dieser Herrschaft leben, hier auf dieser Welt und in der Ewigkeit. Es gibt so eine letzte Bibelstelle, Matthäus 21, Vers 43. Darum sage ich euch, das Königreich Gottes wird euch weggenommen. Da redet er mit den Juden, mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Das Königreich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die erwarteten Früchte bringt. Da ist ein Gleichnis vom Weinberg, wo die Pächter diese Früchte nicht abgeliefert haben. Kannst du gerne auch daheim nochmal nachlesen. Und da geht es darum, dass Jesus hier sagt, die Herrschaft Gottes oder der Ort oder der Bereich, in dem Gott herrscht und wo er seine Kinder hat, der ist jetzt nicht mehr nur auf die Juden beschränkt, sondern das wird ausgeweitet auf alle Nationen. Hier haben wir so eine heilsgeschichtliche Komponente vom Reich Gottes. So, jetzt, wenn ich all diese Stellen nochmal versuche zusammenzufassen und den Weg, den wir jetzt so gegangen sind und die Fragen, die wir uns gestellt haben, dann komme ich an den Punkt, wo ich sage, es geht beim Königreich der Himmel, beim Himmelreich, beim Reich Gottes, wie auch immer du das jetzt übersetzen möchtest oder welchen Begriff du verwenden möchtest, es geht um die Herrschaft Gottes. Es geht darum, dass Gott, wie steht in der Fußnote, Helmut, nochmal? Königsherrschaft Gottes. Sodass der König auf diesem Thron sitzen darf, in deinem Leben, in der Gemeinde, vielleicht in gewisser Weise auch hier in dieser Welt und später dann eben auch in der Herrlichkeit. Und das ist das, was ich versucht habe, so am Schluss nochmal euch mitzugeben. Die Herrschaft Gottes, die beginnt bei Jesus. Er ist derjenige, der uns diese Botschaft gebracht hat. Er ist derjenige, der uns gezeigt hat, wie so ein Leben unter der Herrschaft Gottes aussieht. Und dann manifestiert sich dieses Reich Gottes im Leben jedes Christen. Das heißt, bei uns soll es sichtbar werden, wie das aussieht, wenn man unter der Königsherrschaft Gottes lebt, wenn er auf dem Thron sitzt. Und dann ist eben auch das Königreich der Himmel, das Königreich Gottes, das ist bei uns. Das ist in meinem Leben, weil Jesus bei mir herrscht. Und dann am Ende der Zeiten, da wird es dann auch vollendet werden, wo wir unter der Herrschaft des Königs in Ewigkeit leben dürfen, wo der Tod und das Leid und alle Tränen abgeschafft werden und wo wir alle endlich das hinbekommen, was wir hier auf Erden vielleicht gerne wollen, aber nicht schaffen, nämlich so zu leben, wie Gott es möchte. Und ich wünsche uns, dass wir, wenn wir dieses Vater unser beten, dein Reich komme. Das heißt doch, ich möchte, dass die Herrschaft Gottes kommt. Es gibt genau einen Bereich in deinem Leben, wo du Einfluss darauf hast, ob das Reich Gottes kommt oder nicht. Und das ist dein Leben. Und wenn du betest, dein Reich komme, dann heißt es doch auch, Jesus, ich lade dich ein in mein Leben, König zu sein über mich. Und ich möchte, dass dein Reich kommt. Und deswegen kommt die nächste Bitte, die wir den nächsten Sonntag hören werden. Dein Wille geschehe. So wird auch ein Schuh draus, oder? Und das ist was, wo ich mir so gedacht habe, das, was wir so als Lehrgebäude aufgebaut haben, um all das rum, was Jesus gesagt hat, das ist manchmal vielleicht auch wichtig und in Einzelfällen, aber es ist wichtig, dass wir die Kernbotschaft nicht vergessen. Und da geht es eben ums Reich Gottes, um die Königsherrschaft Gottes. Und das ist der Punkt, der für uns persönlich das Wichtigste ist, dass Gott mein Herr ist. Das ist die Entscheidung, die ich treffen muss, die mir niemand abnehmen kann. Und dann, dass ich ihn herrschen lasse, dass ich bereit bin, so zu leben, wie er das möchte. Nicht, weil er ein Tyrann ist, sondern weil er Gutes mit uns vorhat. Und dann am Ende werden wir hoffentlich alle miteinander im Himmel die Ewigkeit mit Gott verbringen. Ich bete noch zum Schluss. Vater, ich danke dir, dass du uns diese Botschaft vom Königreich der Himmel, von deinem Reich, von deiner Herrschaft, durch all die Evangelien, durch die ganze Bibel immer wieder neu hast offenbaren lassen. Herr, und ich möchte in diesem Reich leben. Ich möchte diesem Reich mein Herz öffnen. Ich möchte es annehmen. Und ich möchte es annehmen wie ein Kind. Ich danke dir, Herr, dass deine Botschaft, dein Reich, dass es nicht kompliziert ist, sondern dass es so einfach ist, dass es Kinder verstehen können. Und ich bitte dich darum, Herr, dass wir uns dieser Herrschaft aussetzen, dass wir bereit sind, in dieser Herrschaft zu leben, dass wir das Reich Gottes in uns aufnehmen, dass wir dir, Jesus, Platz machen in unseren Herzen, dass du auf dem Thron sitzen darfst. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du redest, dass du mir sagst, was du von mir möchtest. Und ich bitte dich, Herr, dass du Gnade schenkst, dass ich das dann auch umsetze, was du von mir möchtest. Und danke, Herr, dass das Ziel von dir schon ganz klar ausgegeben ist. Und dass dieses Ziel, ja, dass ich mir darüber keine Sorgen machen muss. Denn in deinem Wort steht, Herr, dass du das Werk, was du in mir angefangen hast, auch vollenden wirst. Und dafür danke ich dir, Herr, in Jesu Namen. Amen.